Ich habe eine Kindergeschichte mitgebracht. Die Kinder können nach vorne kommen. Ich habe eine Geschichte von einem Mädchen, das hieß Doris. Und die Mutter hat gerufen, Doris, komm schnell, wir wollen fahren. Ruft eure Mutter euch manchmal auch, wenn ihr fahren wollt, ja? Genau, und wenn man strödelt, ne, dann muss man schnell machen, wenn man wegfahren will. Und dann sagt die Mutter, ja, wo ist denn die Doris? Und die Mutter hat dann das kleine Baby im Auto dann schon im Autositz schon angeschnallt und schon festgemacht und sagt sie, wo ist denn die Doris? Die war doch noch eben da unten bei den anderen Kindern. Und sie kommt nicht und dann ruft sie nochmal, Doris, komm, wir wollen fahren. Und dann kommt die Doris an und die Doris ist ganz nass. Sagt die Mutter, was ist denn mit dir passiert? Ja, sagt sie, ich bin ins Wasser gefallen. Und dann sagt die Mutter, ja, warum bist du denn ins Wasser gefallen? Ja, die Caroline, die hat mich geschubst. Sagt sie, das ist aber nicht nett von ihr. Wie ist denn das passiert? Ja, sagt sie, ich wollte mich gerade verabschieden von den anderen Mädchen. Und dann hat die Caroline gesagt, ja, geh ruhig weg, wir brauchen dich nicht. Und hat mich geschubst. Und dann bin ich ins Wasser gefallen. Und dann war sie ganz nass. Und die wollte noch mit dem Auto wegfahren, die Großmutter abholen. Hat die Mutter gesagt, naja, komm, umziehen kannst du dich jetzt nicht mehr, wir müssen fahren. Dann hat sie eine Decke hingelegt auf die Rücksitzbank und dann konnte die Doris sich auf die Rücksitzbank setzen und hat die Mutter gesagt, wenn dir kalt ist, kannst du die Decke um deine Schultern machen. Aber wenn wir im Bahnhof sind, dann musst du im Auto bleiben, sonst erkältest du dich, wenn du dann zum Gleischen gehst. Naja, und dann sind sie auf der Fahrt zum Bahnhof hat dann die Caroline gesagt, ja, und die Doris gesagt, ja, und die Caroline, die ist immer so böse zu mir. Und die versucht immer, die anderen Mädchen denen zu sagen, die sollen nicht mit mir spielen. Und ich mag sie gar nicht. Aber ich wollte sie eigentlich zur Freundin haben, hat die Mutter gesagt. Naja, aber was, dann musst du ihr was Liebes tun. Sagt sie, nein, wenn sie mich ins Wasser schubst, kann sie doch nichts Liebes tun. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, aber in der Bibel steht, wir sollen Böses mit Gutem vergelten. Naja, und hat die Doris gesagt, naja, dann muss ich mal überlegen. Und dann kam sie an, am Bahnhof und dann haben die Mutter und das Baby dann die Großmutter abgeholt und als sie dann gekommen sind, hat die Großmutter die Doris hat sich begrüßt und dann hat sie gesagt, ja und wie geht's dir denn, du bist ja so nass und dann hat sie erzählt, ja die Caroline, die hat mich geschubst und die hat mich ins Wasser geschubst und die war so böse. Dann hat die Großmutter gesagt, ja und, was willst du jetzt machen? Ja, sagt die Doris, ich möchte irgendwas Gutes tun für die Caroline, denn ich möchte sie als Freundin haben. Ja, und was willst du ihr denn Gutes tun? Ja, sagt sie, letztens waren wir in der Schule und da durfte jeder seine Puppe mitbringen. Und alle fanden meine Puppe so schön. Ich hatte die schönste Puppe von der ganzen Klasse, von allen Mädchen. Caroline, die hätte gerne meine Puppe gehabt. Und ich werde der Caroline meine Puppe schenken. Oh, sagt die Großmutter, da wird sie sich aber freuen, wenn du ihr die Puppe schenkst, die sie doch gerne so selber so gerne hätte. Und dann sagt sie, und ich werde ein Briefchen dazu schreiben, dass ich schreibe, ich möchte dich gerne als Freundin haben und ich habe dich lieb. Ja, sagt die Großmutter, das ist eine gute Idee. Und das hat sie dann auch gemacht. Und dann ist die Caroline, die vorher immer so böse zu ihr war, ist dann hinterher ihre beste Freundin geworden. Ja. So können wir auch anderen Kindern, die manchmal zu uns nicht lieb sind, zuerst denkt man, ja, die mag ich nicht und mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber wenn man denn lieb zu ihnen ist, dann können sie sogar unsere Freunde werden, unsere Freundinnen werden. Und Gott kann uns helfen, dass er uns denn das Gute und die Liebe zu dem anderen ins Herz schenkt. Das war die Geschichte für euch Kinder. Ja, ich freue mich wieder in Leonberg zu sein. Vor einer Woche habe ich auch gepredigt am Sabbatmorgen. Und da saß auch eine Gemeinde vor mir, die sah ein bisschen anders aus als bei euch heute Morgen. Es waren 120 Gemeindeglieder dort, aus 3 Gemeinden. Ungefähr 90% waren Schwarze. Und es war eine sehr lebendige Gemeinde. Und es ist schon erstaunlich, es ist gut, wenn man mal so in andere Gegenden der Welt rumkommt und auch mal sieht, wieso dort Gemeindeleben funktioniert, Gottesdienst gehalten wird, wie die Kultur so aussieht. Aber ist egal. Egal, wo du auf der Welt hinkommst, wenn du in eine Eventgemeinde gehst, dann bist du zu Hause. Und das habe ich immer wieder erlebt, egal wo ich war. Ob das in Russland, in Kasachstan war, oder ob das in Griechenland ist, ob das in Afrika ist, in Namibia, wo wir zur Eventgemeinde gehen, sind wir zu Hause. Die Eventgemeinde ist eine große Familie, eine weltweite Familie. Aber auch selbst wenn wir eine Familie sind, wir sind doch an sehr verschiedenen Kulturen. Und diese verschiedenen Kulturen sind manchmal sehr unterschiedlich. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, dass die Kulturen zusammen harmonieren. Zum Beispiel, wenn ich in Deutschland predige, ist es üblich, dass die Reaktionen während der Predigt recht bescheiden ausfallen. Ab und zu sehe ich mal einen Kopfnicken oder ein interessiertes Zuhören. Ab und zu hat jemand mal die Augen zu. Nicht unbedingt, dass er schläft, aber man kann sich ja konzentrieren bei der Predigt. Ja. Wenn ich in Afrika predige, sind die Reaktionen ein bisschen heftiger. Da ruft jemand zwischendurch Amen oder Halleluja. Und ich habe mich auch versucht, ein bisschen anzupassen. Ab und zu habe ich zwischendurch gedacht, Amen, und dann hat die ganze Gemeinde Amen gerufen. Kann man auch mal ausprobieren. Amen? Amen, jawohl, es geht in Deutschland auch. Ja. Auch der Gesang ist dort ein bisschen lauter und lebendiger. Also, wir singen meistens a cappella und da ist ein Vorsänger oder eine Vorsängerin, die hat eine sehr laute Stimme. Und die singt dann die erste Zeile und dann singt sie Sing Along with Me und dann setzt die ganze Gemeinde ein. Ja. Und es ist schon, und wenn sie dann singen, dann sind sie nicht nur mit dem Mund dabei, sondern sie sind mit dem ganzen Körper dabei. Also tanzen tun sie nicht, aber sie sind halt beteiligt beim Singen, innerlich beteiligt. Das ist schon ja, schön, das zu sehen, wie das funktioniert, wie das ist. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen von den ganzen Gegebenheiten, wie sie das eine und andere machen und praktizieren und was so anders ist. Ich möchte heute Morgen mit euch über ein Thema nachdenken, was genau das betrifft, nämlich kulturübergreifende Mission. Wir haben den Auftrag von Gott, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, für alle Nationen, Völker, Stämme und Sprachen. Wenn man bedenkt, dass die Ersten, die das den Auftrag hatten, natürlich haben wir alle diesen Auftrag, jeder, der Jesus nachfolgt. Aber die Ersten waren alles Juden. Die 12 Apostel waren 12 Juden. Und die jüdische Nation, die jüdische Kultur war ganz, ganz, ganz anders als die meisten Kulturen auf der ganzen Welt. Und sie mussten irgendwann auch die anderen Kulturen erreichen. Die europäischen und die heidnischen und die griechischen und die deutschen und alle Kulturen und die asiatischen. Und das ist gar nicht so einfach, Menschen zu erreichen in einer anderen Kultur. Kulturübergreifend. Warum? Weil man manches nicht versteht, was in der anderen Kultur so abläuft. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man manches manchmal falsch bewerten. Aber dazu später. Ich möchte mit euch jetzt nachdenken erstmal. Jesus und kulturübergreifende Missionen. Ich habe so drei Punkte, über die ich mit euch nachdenken möchte. Das erste ist Jesus und kulturübergreifende Mission. Wie hat Jesus über Kulturgrenzen hinaus Menschen erreicht? Das zweite ist die Apostel und kulturübergreifende Mission. Wie haben die Apostel Menschen andere Kulturen erreicht? Und das dritte ist ein paar Erfahrungen aus Namibia. Am Donnerstag werde ich ein bisschen mehr erzählen, aber jetzt schon, gerade was den Bereich kulturübergreifend angeht, möchte ich heute in der Predigt schon einiges sagen. Jesus und kulturübergreifende Mission, Punkt 1. Jesus ist aufgewachsen im heidnischen Galiläa, in Nazareth. Und es war nahe der Hauptreiseroute der römischen Armee, der Soldaten. Und da hatte er viel Kontakt mit Menschen aus der ganzen damaligen Welt. Später war sein Wirken, als er hat viel Zeit in Galiläa gewirkt. Und seine Stadt, wo er am meisten sich aufgehalten hat, die auch seine Stadt hieß, war Kapernaum. Und das war auch
eine Mischung aus heidnischem, jüdischem und auch anderen Einflüssen, verschiedenen Kulturen. Natürlich war der Schwerpunkt von Jesu Mission, den Juden, Gottes Volk, die Botschaft zu verkündigen. Aber wir haben in den Evangelien 6 Berichte, natürlich hat Jesus öfter mit Heiden gesprochen, mit Nichtjuden, aber wir haben 6 Berichte, wie Jesus Kontakte hatte zu Heiden, zu anderen Kulturen. Und ich denke, Jesus ist für uns das beste Vorbild in allen Bereichen, in Fragen der Verkündigung, der Seelsorge, der Erziehung, der kulturübergreifenden Mission, in Menschen zu erreichen. In allem ist Jesus unser Vorbild. Und ich möchte mit euch diese 6 Begebenheiten anschauen, aber jetzt nicht jede Begebenheit ganz ausführlich analysieren, sondern nur unter dem Aspekt, unter dem Gesichtspunkt der kulturübergreifenden Mission. Wie hat Jesus versucht, diese Menschen aus anderen Kulturen zu erreichen? Und daraus können wir für uns eine Menge lernen. Das Erste, Jesus und die Samariterin. Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4, und dort lese ich einige Verse. Ich lese nicht das ganze Kapitel, das würde zu lange sein. Ihr könnt übrigens zu Hause das nochmal nachlesen heute Nachmittag, wenn ihr vielleicht ein bisschen nochmal das reflektieren möchtet. Johannes Kapitel 4, und dort lese ich die Verse 4 bis 10. Jesus musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samariterische Frau zu ihm, wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und nicht eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und dann geht das Gespräch weiter und weiter. Und das überspringen wir jetzt ein bisschen. Und dann lesen wir Vers 27 weiter, wo Jesus das Gespräch mit der Frau beendet hat. Und Vers 27 bis 30. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Und dann springen wir nochmal, Vers 39 bis 42. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter in dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Samarien, wo Jesus jetzt hier hindurchzog, lag zwischen Judäa und Galiläa. Galiläa war jüdisch, heidnisch gemischt. Und Judäa war natürlich rein jüdisch. Und Samarien war so eine, da lebten die Samariter. Und die hatten zwar auch jüdische, israelische Vorfahren, aber es war eine Mischung aus Heiden und israelischen Einwohnern. Die Samariter beteten den gleichen Gott an, den Gott Israels, Yahweh, aber nicht auf die gleiche Weise wie die Juden. Sie hatten ihre eigenen Traditionen entwickelt, ihre eigene Kultur entwickelt. Und manches war auch nicht mehr so ganz nach der Bibel, nach der Schrift. Und jetzt kommt Jesus und er versucht, diese Frau zu erreichen. Hätte er die jüdischen Traditionen eingehalten, er hätte kein Wort gesagt. Aber Jesus durchbricht jüdische Traditionen. Es war ihm auch ein bisschen leichter. Warum? Weil er in Samarien war. Als er in Judäa war, hat er versucht, sich an die jüdischen Traditionen, auch wenn sie nicht unbedingt aus der Schrift waren, sich dran zu halten. Manchmal hat er sie bewusst übertreten, wenn sie gegen Gottes Wort standen. Dann sagte die Sabbatgebote. Aber in Samarien hatte er mehr Freiheiten. Und er hatte jüdischen Traditionen durchbrechen müssen, um diese Frau zu erreichen. Welche Traditionen hat er durchbrochen? Erstens, Jesus sprach eine fremde Frau an. Und das war schon grenzwertig. Ein einzelner Mann spricht eine einzelne Frau an. Zweitens, sie war eine Heidin, eine Samariterin. Und deswegen, als Jesus sie anspricht und sagt, gib mir zu trinken, da wundert sie sich. Sie hat es nicht erwartet. Sie fragt Jesus, wie kommt es, dass du mich bittest? Und sie verwundert sich so sehr, dass sie seinem Wunsch gar nicht nachkommt. Hätte man noch Durst gehabt. Drittens, Jesus war mit ihr allein. Und ein jüdischer Mann und eine heidnische Frau alleine ging gar nicht. Für Jesus spielt das keine Rolle. Jesus spricht mit ihr. Wie versucht er, ihr Herz zu erreichen? Und ich denke, das Entscheidende ist nicht, was er sagt, was er tut. Das Entscheidende ist, was er an seinem Herzen denkt. Er hatte im Herzen Liebe, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und Feingefühl für diese Frau. Und mit diesen Eigenschaften, mit dieser Einstellung zu der Frau, Liebe, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und Feingefühl, hat er mit ihr gesprochen. Und entscheidend ist nicht, was er sagt, sondern wie er es sagt. Und dass die Frau seine Liebe spürt und sein Feingefühl, seine Wertschätzung. Die Wertschätzung fing damit an, dass er sie um einen Gefallen bittet. Manchmal wollen wir Menschen helfen, ihnen etwas geben, ihnen etwas Gutes tun. Aber es gibt viele Fälle, wo Menschen, wenn wir ihnen etwas geben, dann fühlen sie sich niedriger als wir. Wir sind ja die, die ihnen etwas geben. Aber wenn wir etwas von ihnen wünschen, dann stellen wir uns bewusst unter sie. Sie hatte Wasser, einen Krug und er nicht. Und durch allein den Wunsch, gib mir zu trinken, zeigt er Wertschätzung. Du kannst mir helfen, ich vertraue dir. Du bist für mich wichtig. Jesus konnte unterscheiden zwischen Traditionen und dem, was wirklich wichtig ist. Manchmal legen wir Wert auf das, wir müssen Wert auf das legen, was unsere Werte sind, was wir glauben, wofür wir stehen. Aber zwischen dem, was wir glauben, wofür wir stehen, was die Bibel sagt und das, was manche Traditionen sind, die wir ja auch pflegen, die auch nötig und wichtig sind. Wir haben Kultur und wir haben Traditionen, die braucht man. Für eine gewisse Sicherheit, für einen Ablauf. Aber wir müssen unterscheiden zwischen dem, was wirklich wichtig ist und dem, was vielleicht nur unsere Kultur sagt, unsere Tradition sagt. Jesus konnte es unterscheiden. Und er konnte manchmal zu dem kommen, was wirklich wichtig ist und manche Traditionen zur Seite lassen. Wenn wir andere Kulturen erreichen wollen, dann müssen wir manchmal unsere Komfortzone verlassen. Jesus hat auch seine Komfortzone verlassen. Inwiefern? Jesus war durstig. Jesus war müde. Jesus hätte auch sagen können, naja, okay, ich bin jetzt so müde, ich habe jetzt so viel gewirkt, ich habe so viel getan, jetzt ruhe ich mich aus. Und die kann auch jemand anders die Frau vielleicht irgendwann mal ansprechen. Muss ja nicht ich sein. Jesus war müde, aber trotz seiner Müdigkeit überwindet er sich und spricht sie an. Er war durstig und er bekommt nichts zu trinken. Er bittet sie und er kriegt nichts. Er hätte auch nach 5 Minuten sagen können, also zweites Mal sage ich es nochmal, ich hätte gerne was zu trinken. Und er hätte nach 5 Minuten sagen können, ja, so ein drittes Mal sage ich es auch noch, ich hätte gerne was zu trinken. Er hätte ja auch für seine Bedürfnisse schauen können. Er ist müde, er ist durstig. Jesus ist es egal. Verzichtet auf Wasser, das Lebenswichtigste, um zu der Frau Kontakt zu bekommen. Damit zeigt er, du bist mir wichtiger, als dass ich meine Bedürfnisse befriedige. Dass es dir gut geht, dass du Gott kennenlernst, ist in meiner Prioritätenliste das Wichtigste. Jesus war allein. Und er spricht die Frau an. Und er weiß genau, welche Bedürfnisse sie hat. Und in dem Gespräch lässt er ihr die Führung. Und damit zeigt er auch, ich lass dir. Du kannst die Themen wählen. Nur einmal, da bestimmt er das Thema, wo es um ihre persönlichen Probleme geht. Aber er spricht das so feinfühlig an, dass die Frau merkt, der verurteilt mich nicht, sondern er weiß, er kennt mein Leben, er weiß, was ich getan habe, aber er nimmt mich so an. Und Jesus hat dieser Frau Wertschätzung und Annahme gezeigt, obwohl sie noch gar nicht bekehrt war. Meine Lieben, wir sollen nicht nur die Menschen wertschätzen, die sich bekehrt haben und die Jesus ihr Herz gegeben haben und kommen uns, sondern jedem Menschen, auch gerade einem Menschen, der aus einer anderen Kultur kommt, ihm zeigen, dass wir ihn wertschätzen. Und ich denke, Jesu Feingefühl im Gespräch, er hat genau gespürt, wie reagiert die Frau? Was sagt sie? Wie kann ich das Gespräch weiterführen? Was muss ich jetzt sagen? Er hat sich da vom Heiligen Geist führen lassen. Und die Frau öffnet ihr Herz. Sie gewinnt Vertrauen zu ihm. Meine Lieben, wir müssen nicht erst mit einem Menschen 2 Monate zusammen sein, um Freunde zu werden. Innerhalb von einer halben Stunde hat Jesus ihr Vertrauen gewonnen. Der Heilige Geist hat ihr Herz geführt. Und dann läuft sie in die Stadt. Die Jünger kommen und sagen, was redest du mit allein mit einer Frau? Und die Frau lässt ihren Krug zurück. Und der Krug, der dort steht, das ist eine Predigt für sich. Der zeigt, dass sie überhaupt nicht mehr in ihr Wasser holen denkt. Das Trinken ist vollkommen unwichtig geworden. Sie hat eine Erfahrung gemacht. Sie möchte das, was sie erlebt hat, mit anderen teilen. Und sie geht und die ganze Stadt trommelt sie zusammen. Es gibt manche Multiplikatoren, manche Menschen, die können andere zusammentrommeln. Und sie ist so eine Person. Bis dahin war sie es nicht. Denn wenn sie am Mittag zum Brunnen kommt, hat sie den Kontakt gemieden. Sie ist eine Person, die mit 5 Männern und nicht verheiratet, nicht dem Maßstab der Gesellschaft entsprach. Aber jetzt geht sie und es ist ihr egal, was die anderen über sie denken. Sie geht und sagt, ich habe ihn gefunden, kommt. Und die ganze Stadt kommt. Die besten Missionare sind die von der eigenen Kultur. Wäre Jesus in die Stadt gegangen, hätte jetzt gepredigt angefangen. Da hätten vielleicht 2, 3 zugehört. Aber die Frau geht, und das ist eine von ihren, und sie sagt, ich habe was erlebt. Schaut doch selber, ob das der Messias ist. Und die ganze Stadt kommt. Und Jesus predigt der ganze Stadt 2 Tage lang. Sie bitten ihn, 2 Tage zu bleiben. Die Frau verkündigt ihrem eigenen Volk. Und es ist eine große Ernte. Natürlich, wir sollen auch schauen, wie können wir kulturübergreifend andere Kulturen erreichen. Aber wenn jemand aus einer anderen Kultur ist, da ist, dann kann er seine eigenen Leute in der Kultur besser erreichen, als wir von einer anderen kulturübergreifend. Deswegen ist beides wichtig. Das ist das Gleiche, als ich jetzt in Namibia war und wir haben jetzt die ganzen Kontakte bekommen mit Deutschen in Namibia. Es ist sehr schwierig von den anderen Kulturen in Namibia, dass sie weiter betreuen. Natürlich, vor Ort muss man Kontakt haben, das ist wichtig. Aber jetzt weiterzuführen mit Bibelstunden, habe ich gesagt, gut, ich habe den Kontakt zu ihnen gehabt, Vertrauen ist da, ich mache von Deutschland aus mit Zoom-Bibelstunden weiter. Die Deutschen können die Deutschen besser erreichen, als wenn dort irgendwo ein schwarzer, englisch sprechender Pastor versucht, dort erstmal wieder Vertrauen aufzubauen und wieder Eingang zu finden. Jesus und die Samariterin. Punkt 2. Der römische Offizier. Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7, Verse 1 bis 10. Der Hauptmann von Kapernaum. Lukas 7, 1 bis 10. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Kulturübergreifende Mission. Es gab zwischen den Juden und den Römern einen abgrundtiefen Hass. Die Römer waren verhasst, weil sie die Herren waren. Sie hatten das Land besetzt. Und die Soldaten waren die Repräsentanten der feindlichen Macht. Und sie wollten ständig frei werden davon. Deswegen gab es einen großen Konflikt und Hass zwischen ihnen. Es war einem Juden nicht gestattet, das Haus eines Heiden zu betreten. Und jetzt kommt dieser Hauptmann. Und er kommt voller Glauben zu Jesus. Interessant ist, zuerst schickt er die Ältesten zu Jesus. Und die Argumentation der Ältesten und die Argumentation vom Hauptmann, das ist spannend zu sehen, wie sie argumentieren. Jesus bitten zu helfen. Was war der Hintergrund, warum haben die Ältesten gesagt, dass Jesus helfen soll, dass Jesus heilen soll? Was war der Grund? Sie sagen, er ist es wert, Vers 4. Das heißt, er hat das und das Gutes getan, für uns, für die Juden, für Gottes Volk. Und weil er was Gutes getan hat, ist er es wert, dass wir ihm auch helfen, dass du ihm hilfst. Diese Ältesten haben Jesus und seine Botschaft überhaupt nicht verstanden. Gott hilft nicht jemanden, der es wert ist. Jesus hat niemals dort Wunder getan und geholfen, wo jemand es wert war. Wir können uns Gottes Liebe und Gottes Eingreifen, Gottes Vergebung, Gottes Heilung nicht verdienen. Wir können nichts tun, damit wir wert sind, dass Gott uns annimmt. Es geht nicht. Aber so haben sie gedacht. Und Jesus geht zum Hauptmann. Und was sagt der Hauptmann? Nach Matthäus ist er selber gekommen am Ende. Er sagt, ich bin es nicht wert. Genau das Gegenteil. Die Juden sagen, er ist es wert, hilf ihm. Und er sagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Denn du bist der Herr. Und ich bin eigentlich ein Sünder. Ich bin eigentlich ein, ja, ich habe es nicht verdient. Aber ich bitte dich. Ich bitte dich, weil ich Hilfe brauche. Und das ist der einzige Grund, warum Gott hilft. Wenn ein Mensch Hilfe braucht und sich an Gott wendet und sagt, bitte hilf mir. Unsere Hilfsbedürftigkeit ist das Motiv, warum Gott handelt. Und das ist genau das, was er tut. Er sagt, ich brauche Hilfe, bitte. Ich bin es nicht wert, aber ich weiß, du kannst es und du wirst es. Und dann sagt Jesus, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Der Hauptmann hat einen großen Glauben gehabt. Der Glaube des Hauptmanns war der wirkliche Glaube und nicht der der Ältesten. Die Ältesten hatten von ihrer Kultur her eine falsche Vorstellung von Gott. Und dieser Hauptmann hatte eine Liebe zu seinem Knecht. Er wollte für seinen Knecht. Normalerweise waren die Hauptleute, sind sie mit ihren Soldaten nicht gut umgegangen. Die haben manchmal die ganz schön Dinge schlecht behandelt. Aber er hat seinen Knecht geliebt. Daran sieht man, dass es ein Mensch war, der feinfühlig war, der Liebe im Herzen hatte für andere. Und Jesus lobt ihn. Jesus lobt den Hauptmann. Jesus lobt den ärgsten Feind des Volkes Israel, der Juden. Und ihm ist es egal, was die anderen über ihn denken, weil dieser Mensch seinen Glauben zum Ausdruck gebracht hat, hat sagt Jesus, der ist ein Vorbild für uns. Jesus begegnet ihm mit Liebe, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und Feingefühl. Jesus heilt. Er heilt gerne. Jesus überbrückt damit kulturelle Grenzen. Das Dritte, die besessenen Gerasener in Lukas 8, eine Seite weiter. Lukas 8, Vers 26 bis 39. Und sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die Galiläa gegenüberliegt. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Als aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte einen unreinen Geist geboten. Der hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn lange Zeit geplagt und er wurde mit Ketten und Fesseln gebunden und gefangen gehalten. Doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem bösen Geist in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion. Denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren, und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister von dem Menschen aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter und den See und ersoff. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzen zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gesund geworden war. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen, denn er hatte die große Furcht ergriffen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach, geh wieder heim, und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Im Parallelevangelium spricht es von zwei besessenen Gerasenern. Es war am Ostufer des Sees Genezareth. Es war heidnisches Gebiet. Und Jesus hat diesem Mann geholfen. Er hat die Dämonen ausgetrieben. Eigentlich wollte der Mann sagen, Jesus, hilf mir. Aber die Dämonen haben ihnen das nicht erlaubt. Sie haben selbst durch ihn gesprochen und mit Jesus hier kommuniziert. Aber Jesus hat ihn geheilt. Er kannte das Verlangen des Herzens dieses Menschen. Und es war ihm egal, ob er ein Heide war oder ein Jude war. Jesus hat Liebe, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und Feingefühl ihm gegenüber bewiesen. Es gab dort kulturelle Probleme. Jesus hatte den Geistern erlaubt, in die Schweine zu fahren, und die sind dann alle umgekommen. Und die Bewohner dort haben Angst gehabt. Sicherlich waren es auch kulturell bedingte Ängste. Natürlich auch Angst vor Verlust. Die Schweine waren viel wert. Und sie baten Jesus wegzugehen. Sie bitten ihn, sie wissen, sie können es ihm nicht befehlen, aber sie bitten ihn. Und was sagt Jesus? Jesus hätte auch sagen können, naja, wisst ihr, ich hatte mir gerade vorgenommen, in meinem Plan stand das drin, Termin für heute Nachmittag, Verkündigung in eurer Stadt. Ich gehe jetzt und verkündige. Nein, Jesus geht auf ihre Bitte ein. Jesus nimmt sie ernst. Er respektiert ihre Entscheidung. Wenn sie sagen, bitte geh, dann geht er. Und damit zeigt er Wertschätzung. Er zeigt damit Respekt. Aber er weiß auch, sie brauchen das Evangelium. Und wenn sie mich wegschicken, ihren eigenen, den Geheilten, werden sie nicht wegschicken. Also schickt er ihn an seiner Stelle zum Verkündigen. Aber der verkündigt nicht die Botschaft, denn die kannte er ja nicht. Wie sollte er in einer halben Stunde, eine Viertelstunde die ganze Botschaft kennenlernen? Was sollte er sagen? Das Einzige, was er verkündigen konnte, ist, was er selber erlebt hat, Zeuge sein. Und sein Zeugnis war so stark, dass er erzählt hat von den Dämonen, von seinem Leben, und sie kannten ihn ja, oder die beiden. Und er hat verkündigt. Und als Jesus später in diese Gegend kam, waren die Menschen offen für das Evangelium, weil dieser Mensch die Saat ausgestreut hatte, die später aufging. Auch hier sehen wir, die besten Missionare sind die von der eigenen Kultur. Dieser Mann konnte mehr erreichen, seine eigenen Landsleute zu erreichen, als es Jesus hätte gekonnt. Also hat Jesus ihn geschickt, auch wenn er gerne bei Jesus geblieben wäre. Die vierte Begebenheit, die Frau aus Phönizien, Matthäus Kapitel 15. Matthäus Kapitel 15, Verse 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch des Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Die geschehe, wie du willst. Und die Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Hier sind wir wieder im heidnischen Gebiet, nördlich von Israel, die Gegend von Tyrus und Sidon, eine kananäische Frau. Und Jesus gibt seinen Jüngern eine Lektion. Nämlich, wie macht er das? Er verhält sich erst so, wie das die jüdische Tradition normalerweise verlangt. Abweisend, negativ, schweigend. Er beachtet sie nicht, er tut so, als ob er sie nicht beachtet. Er stellt den Glauben der Frau auf die Probe. Und er sagt auch negative Dinge. Man darf den Kindern nicht das Brot wegnehmen und den Hunden vorwerfen. Er bezeichnet sie als Hund. Das haben die Juden so gedacht und gesagt. Das war ganz normal. Die Frau hat das nicht als extra schlimm empfunden. Das war sie gewohnt, sowas zu hören. Aber doch begegnet Jesus ihr mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Einfühlungsvermögen und mit Feingefühl. Die Frau hat trotz Jesu negativen Worte gespürt: Er will mir helfen. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, so würdet ihr reagieren, so würden die Pharisäer reagieren, so würden alle Juden reagieren, aber nicht ich. Er hilft der Frau. Sie bleibt hartnäckig, sie bleibt dran. Und Jesus lobt die Frau. Jesus hat den Hauptmann gelobt, und Jesus hat diese heidnische Frau gelobt. Wann hat Jesus mal einen Juden gelobt? Nathanael, einer seiner Jünger. Seine Jünger hat er öfter mal gelobt, richtig. Ja, es gab auch mal für Juden mal ein Lob. Ja. Aber prozentual gesehen haben die Heiden hier besser abgeschnitten. Ja. Jesus lobt die Frau. Im Leben Jesu lesen wir seit 396, der Heiland ist befriedigt. Er hat ihren Glauben geprüft und durch sein Verhalten ihr gegenüber gezeigt, dass sie, die man als eine Ausgestoßene betrachtete, nicht länger mehr ein Fremdling ist, sondern ein Kind in der Familie Gottes. Und als solche hat sie auch das Recht, an den Gaben des Vaters teilzuhaben. Christus erfüllt ihre Bitte und beendet damit auch die Belehrung für seine Jünger. Das heißt, Ellen White sagt hier, Jesus hat sie akzeptiert, nicht als Hund, sondern nicht die Brosamen hat er ihr gegeben, sondern sie ist Teil der Familie Gottes. Und damit ist sie ein Kind Gottes und damit hat sie das Recht, auch die Gaben und die Segnungen zu bekommen. Jesus überwindet Kulturgrenzen. Das bedeutet, dass man manchmal seine eigene Kultur in Frage stellt. Dass man sich in anderen hineinversetzt. Wie denkt der andere? Mit Feingefühl reagiert und vor allen Dingen mit Liebe. Die 10 Aussätzigen. Lukas 17. Wir kennen die Begebenheit, 10 Aussätzige. Ich lese jetzt nicht, die Zeit läuft uns davon. Die 10 Aussätzigen, sie kommen zu Jesus und wollen geheilt werden. Jesus sagt, sie sollen sich den Priestern zeigen. Und sie gehen und auf dem Weg zu den Priestern werden sie geheilt. Und einer kommt zurück. Ich lese am Ende ab Vers 15, Lukas 17, Vers 15. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Jeder, der zu Jesus kam und um Hilfe bat, wurde gesund und bekam Hilfe. Jesus hilft und heilt alle, unabhängig ihres kulturellen Hintergrundes. Interessant war, dass in der Krankheit die 10 Aussätzigen, normalerweise hatten Juden mit den Heiden, mit den Samaritern keinen Kontakt, aber die 10 waren eine Gruppe. Und in der Krankheit waren auf einmal die kulturellen Grenzen nicht mehr da. Sie waren zusammen zu Jesus gekommen. Und Jesus hat die jüdischen Gesetze geachtet. Er hat gesagt, zeigt euch den Priestern. Das war notwendig, nach den mosaischen Gesetzen als gesund erklärt zu werden. Und einer kehrt zurück. Der Samariter. Die anderen 9, kann man aus dem Zusammenhang erkennen, waren wohl Juden. Sie haben sich bestimmt gesagt, na, Jesus hat gesagt, wir sollen uns den Heiden, den Priestern zeigen, also machen wir das auch, was Jesus gesagt hat. Aber er sagt, nein, zuerst muss ich Jesus danken. Und Jesus lobt ihn, den Samariter. Und er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Seine Bedürftigkeit, die er erkannt hat, seine Dankbarkeit. Auch hier sehen wir wieder Jesu Liebe, seine Wertschätzung, sein Einfühlungsvermögen, sein Feingefühl. Und zuletzt haben wir die Griechen. Johannes Kapitel 12, kurz vor Jesu Tod, kommen die Griechen. Verse 20 bis 23. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und Vers 27 und 28. Jetzt ist meine Seele betrübt, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Hier kommen Menschen zu Jesus, Griechen, und sie waren vorbereitet, denn sie hatten selbst das Verlangen, Jesus zu sehen. Manchmal geschieht es auch heute noch, dass Menschen vom Heiligen Geist geführt werden und selber das Verlangen haben und kommen und sagen, ich möchte gerne mit Jesus leben. Ich möchte gerne getauft werden. Das gibt es heute noch. Sie fragen Philippus. Warum eigentlich Philippus? Es könnte sein, Philippus hat einen griechischen Namen. Das ist ein griechischer Name. Und wenn sie Griechen waren, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlten, obwohl er selbst kein Grieche war, aber allein vom Namen her, ihre Kultur. Was macht Philippus? Philippus weiß nicht, was er tun soll mit den Griechen. Also geht er zum Andreas. Und Andreas weiß, was zu tun ist. Übrigens, Andreas ist immer, das ist schön zu sehen, wenn man es mal so liest. Andreas hat seinen Bruder Petrus zu Jesus geführt. Er führt hier die Griechen zu Jesus. Andreas hat den kleinen Jungen mit den 5 Broten, 2 Fischen zu Jesus geführt. Andreas ist derjenige, der Menschen zu Jesus führt. Er verkündigt nicht selber. Er führt Menschen zu Jesus. Und auch hier die Griechen. Beide zusammen, Andreas und Philippus, führen die Griechen zu Jesus. Und jetzt kommt die Stimme vom Himmel. Gott bekennt sich vor den Heiden, vor den Griechen zu Jesus. Das ist die Parallele zur Taufe. Bei der Taufe am Anfang seines Dienstes hat Gott sich zu ihm bekannt, Stimme vom Himmel. Und am Ende seines Dienstes, kurz vor seinem Tod, hat Gott sich wieder zu ihm bekannt, Stimme vom Himmel. Fast die gleichen Worte. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er der Heiland der ganzen Welt ist. Übrigens, das Gleiche haben auch die Samariter erkannt bei der Frau im Jakobsbrunnen. Die Menschen haben gesagt, wir haben erkannt, er ist der Heiland der Welt. Sie haben nicht gesagt, der Heiland der Juden, der Messias der Juden. Sie haben gesagt, der Heiland der ganzen Welt. Hieran sieht man, dass Jesus hier schon kulturübergreifend verkündigt hat und die Menschen angenommen hat. Und auch hier die Griechen. Dass die Griechen zu Jesus gekommen sind, im Angesicht seines Todes, ist ein Zeichen, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist und das für alle Menschen gilt. Jetzt kommen wir zum zweiten Bereich, die Apostel. Sie haben auch kulturübergreifend missioniert. Der Kämmerer aus Äthiopien war das Erste. Und zwar, die Apostel haben zuerst 3,5 Jahre den Juden verkündigt. Und dann kam die Steinigung des Stephanus, Kapitel 7, Apostelgeschichte Kapitel 7. Und direkt danach finden wir die Taufe vom Kämmerer aus Äthiopien. Interessant ist, dass hier der Heilige Geist direkt eingreift. Warum? Weil die Jünger nur gewohnt waren, den Juden zu verkündigen. Und hier ist zum ersten Mal ein Heide, der das Evangelium braucht. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, er soll dorthin gehen auf die Straße. Und als der Wagen kommt, sagt er, halte dich dazu. Das heißt, Gott führt direkt durch direkte Anweisungen. Nach Daniel 9 wissen wir, dass Jesus 3,5 Jahre den Juden verkündigen sollte, den Bund zu stärken mit ihnen. Und 3,5 Jahre sollten die Apostel nur den Juden verkündigen, den Bund stärken. Auch Jesus hatte gesagt, sie sollten erstmal nur den verlorenen Schafen des Hauses Israel verkündigen. Und jetzt geht Philippus hin. Die Zeit ist vorbei, die 3,5 Jahre sind vorbei. Und jetzt beginnt die Heidenmission. Und Gott gibt die Weichen. Die Jünger hätten nicht selber angefangen, die Apostel hätten nicht selbst begonnen mit der Heidenmission. Gott sagt es, jetzt geh dorthin. Philippus ist gehorsam. Er gibt Bibelstunden und er tauft ihn. Und dieser Kämmerer aus Äthiopien, er zieht denn seinen Weg weiter. Hier steht seine Straße fröhlich. Und er hat sein eigenes Land missioniert. Wir wissen, dass in Äthiopien eine sehr starke christliche Kirche entstanden ist, die bis ins Mittelalter hinein unabhängig von der römischen Kirche gewesen ist, die auch den Sabbat gehalten haben, auch als schon die Veränderung in der päpstlichen Kirche gewesen ist. Das heißt, hier hat Gott Türen geöffnet, kulturübergreifend. Gott hat klare Anweisungen gegeben. Das Gleiche finden wir beim Nächsten, nämlich als der Cornelius Petrus ruft. Cornelius, Kapitel 10 ist das, Apostelgeschichte Kapitel 10, der Hauptmann Cornelius. Er ist gläubig, er lebt mit Gott und er tut Gutes, er gibt Almosen und betet. Und dann kommt eine Erscheinung, ein Engel kommt zu ihm und sagt, er soll den Petrus holen und der wird ihm sagen, was er tun soll. Und gleichzeitig zeigt Gott dem Petrus die Vision mit den Tieren, dass er das Unreine nicht unrein nennen soll, dass er ihn vorbereitet, die Heiden nicht unrein zu nennen. Und dass als die kommen, die Boten vom Cornelius, dass der Heilige Geist ihm sagt, jetzt geh mit ihnen. Petrus brauchte klare Anweisungen, sonst hätte er das nicht gemacht. Das heißt, manchmal brauchen wir klare Anweisungen, um Menschen anderer Kulturen zu erreichen. Gott greift ein. Während Petrus predigt, kommt der Heilige Geist auf sie. Und das war wieder ein Zeichen Gottes, dass Petrus auch hier taufen kann. Und Petrus musste seine Komfortzone verlassen. Denn er wusste, wenn ich jetzt hier zu Cornelius gehe, das war einem Juden nicht erlaubt, ein heidnisches Haus zu betreten. Und jetzt hat er das Haus betreten. Und er hat verkündigt. Er musste sich den Angriffen seiner eigenen Landsleute aussetzen. Und selbst als er nach Hause gekommen ist, nach Jerusalem, haben die Brüder zu ihm gesagt, wie kannst du einen Heiden taufen? Petrus hat dann nur erzählt, was passiert ist, was Gott getan hat, die Vision von Gott und die Stimme Gottes und das Heilige Geist auf sie gefallen ist. Und er erzählt alles und dann sagen sie am Ende die Reaktion, Kapitel 11, sagen sie, 11, Vers 18, als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Das heißt, sie haben jetzt erkannt, dass auch die Heiden gerettet werden können. Kulturübergreifende Mission. Gott öffnet Türen. Petrus geht. Dann wird Paulus zum Heidenapostel berufen. Und Paulus verkündigt zuerst den Juden, aber dann sagt er, wenn ihr die Botschaft nicht annehmt, dann gehe ich zu den Heiden. Und überall, wo Paulus verkündigt hat, ich denke, als er in Athen war, hat er sich versucht, der Kultur anzupassen. In Athen hat er sehr philosophisch argumentiert, weil die Athener sind alles kleine Philosophen gewesen. Und er hatte den unbekannten Gott, den Altar, den er dort gefunden hat, gesagt, das ist mein Gott und den verkündige ich euch jetzt. Paulus hat versucht, sich anzupassen Und das finden wir in 1. Korinther Kapitel 9. Das ist eine ganz wichtige Aussage in dieser kulturübergreifenden Mission. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 19 bis 23. Denn obwohl ich selbst frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie unter einem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern ich bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Meine Lieben, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Wenn wir mit anderen Kulturen zusammen sind, dann sollen wir uns an die Kultur anpassen, aber nicht unbedingt ihre Werte übernehmen. Paulus sagt, ich habe meine Werte, ich bin nicht ohne Gesetz. Aber wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ohne Gesetz sind, dann passe ich mich an, aber ich behalte meine eigenen Werte. Wir brauchen eine Überzeugung. Wir müssen nicht Kulturwerte übernehmen, die gegen die Bibel sind. Das dürfen wir nicht. Aber es gibt die meisten kulturell bedingten Dinge, sind nicht in der Bibel vorgeschrieben. Wenn ich in eine Kultur komme, wo die Menschen auf dem Boden sitzen zum Essen, dann kann ich mich mit ihnen auf den Boden setzen. Das steht in der Bibel nicht drin, dass man beim Essen auf dem Stuhl sitzen muss. Das heißt, dass man schaut, wie kann ich mich den Menschen, den Kulturen anpassen. Und die Kulturen sind manchmal schon ein bisschen unterschiedlich. Das Apostelkonzil. Das Hauptproblem damals war, es gab Judenchristen und Heidenchristen. Und einige Judenchristen sagten, die Heiden, wenn sie sich bekehren, müssen die erst Juden werden und dann können sie Christen werden. Das heißt, sie müssen sich beschneiden lassen und alle mosaischen Gesetze halten und das alles und die ganzen Zeremonialgesetze halten. Und dann hat Paulus gesagt, nein, müssen sie nicht. Und dann gab es ein Konzil. Und dann haben die Apostel beraten. Und dann haben sie gesagt, nein, wir wollen ihnen nichts auflegen, als nur, dass sie enthalten vom Erstickten, vom Blut, von Unzucht. Und sonst sollen sie nicht die jüdischen Gesetze übernehmen. Natürlich, die 10 Gebote waren für sie sowieso, die standen sowieso fest. Darum ging es gar nicht. Sondern es ging darum, um die Zeremonialgesetze. Und interessant ist, dass dann heißt es, als sie diesen Beschluss, sie haben also gesagt, die Christen können, die Heiden können direkt Christen werden, müssen nicht erst die jüdische Kultur annehmen, um zu Gott zu kommen. Und als sie diesen Beschluss in den Gemeinden weitergegeben haben, dann sind die Gemeinden gewachsen, explosionsartig gewachsen. Warum? Stellt euch vor, sie hätten damals gesagt, auf dem Apostelkonzil, alle Heiden müssen erst Juden werden, um Jesus anzunehmen. Dann müssten wir heute alle Juden werden, um Jesus anzunehmen. Was würde das ein Bremsklotz sein für die Mission? Aber sie haben gesagt, die Heiden können direkt zu Jesus kommen. Und dadurch ist die Mission vorwärts gegangen. Und dann sagt Paulus in Galater 3, Vers 28, Galater 3, Vers 28, das ist so die Grundlage dieses Beschlusses. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wir sind alle eins in Christus. Egal welchen Hintergrund wir haben, welche Kultur wir herkommen. Und da möchte ich jetzt einiges erzählen, ein paar Erfahrungen von Namibia. Dort gibt es sehr viele verschiedene Kulturen. Im südlichen Teil Namibias, es gibt dort zwei Vereinigungen, nördliche und südliche Vereinigung. Ich war im südlichen Teil und da gibt es ungefähr 2500 Adventisten in diesem Bereich. Es gibt übrigens in ganz Namibia ungefähr 2 Millionen Menschen. Das Land ist also riesengroß, viel größer als Deutschland und nur 2 Millionen Menschen. Also das ist sehr dünn besiedelt. Und unter den 2500 Adventisten, die wir dort haben, sind ungefähr nur 5 bis 10 deutsche Adventisten. Und es gibt über 40.000 deutsche Siedler, Farmer und Einwohner. Die meisten übrigens sind lutherisch, die meisten Deutschen dort. Ich habe auch in lutherischen Kirchen dort gepredigt am Sonntagmorgen. Ich bin eingeladen worden. Das ist interessant, ja. Ist nicht verboten, am Sonntagmorgen zu predigen, ja. Aber die Kulturen dort sind sehr verschieden. Wir haben nicht nur Schwarze und Weiße. Wir haben innerhalb der Weißen verschiedene Kulturen. Das sind einmal die Deutschen und die Afrikaans. Afrikaans sind auch Weiße. Und die stammen von Südafrika her. Von Holländern und Franzosen und Portugiesen. Eine Mischung. Ja, und die sind auch nach, weil Namibia viele, viele Jahre zu Südafrika gehörte, sind die auch in sind auch in Namibia, viele Afrikaans. Die sprechen übrigens auch Afrikaans Sprache. Es sind drei Sprachen dort, die vor allen Dingen gesprochen werden, Englisch, Deutsch und Afrikaans. Natürlich haben die Schwarzen auch noch ihre eigenen Bush-Sprachen. Genau. Unter der schwarzen Bevölkerung gibt es verschiedene Kulturen. Wenn wir manchmal an Schwarze denken, dann haben wir ein Bild vor uns und das war's. Aber genauso wie es in Europa verschiedene Kulturen gibt, also man kann einen Dänen nicht mit einem Italiener vergleichen. Ja, da gibt's schon Unterschiede, ne? Und genauso kann man auch nicht einen Herero mit einem Kavango vergleichen. Das sind genauso große Unterschiede. Also in Namibia gibt es 10 verschiedene schwarze Kulturen. Das sind die San-Bevölkerung, das sind vor allem, die nennen sich auch Bushmen. Das sind diejenigen, die wirklich im Busch gelebt haben. Ja, ganz primitive, auch ihre Sprache ist mehr so Zischlaute. Dann haben sie die Nama, die Damara, die Ovambo, die Herero, die Himba, die Capriviana, die Kavango, die Colored. Das sind Mischlinge zwischen Weißen und Schwarzen. Und die Baster. Das sind Mischlinge zwischen den Nama-Frauen und den Buren, teilweise auch Deutsche. Also es gibt dann überall verschiedene Kulturen. Und es ist erstaunlich, ja, wie diese Kulturen zusammenleben, aber teilweise auch Spannungen untereinander haben, weil sie ganz verschieden sind in ihrer Art, wie sie Dinge denken, wie sie Dinge angehen. Und wir haben dort auch ein Cross-Culture-Trainingsprogramm gemacht, also ein kulturübergreifendes Trainingsprogramm für die Gemeinden. Wir haben also unter den Deutschen missioniert, aber gleichzeitig auch in den Gemeinden versucht, Verständnis zu wecken für andere Kulturen, dass sie miteinander auskommen. Denn in den Gemeinden gibt es sehr viele verschiedene Kulturen und gleichzeitig auch, dass sie auch lernen, andere Kulturen missionarisch zu erreichen. Und das haben wir gemacht durch ein Spiel. Das Spiel heißt das Vier-Kulturen-Spiel. Das hat die Generalkonferenz mal entwickelt. Und zwar, da wird man aufgeteilt in 4 Gruppen. Und dass man nicht nur die anderen Kulturen verstehen lernt, denn vom Verstand her kann man immer sagen, ja, die sind so und die sind so. Aber man muss es erleben. Und dieses Spiel dauert ungefähr zwischen 2 und 4 Stunden, je nachdem, wie intensiv man da spielt. Und da lernt man andere Kulturen, die Konfrontation mit anderen Kulturen, wie das praktisch läuft. Man wird in 4 Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe muss sich mit einer Kultur identifizieren. Eine Kultur ist sachlich, ordentlich, dominant. Zweite Kultur ist demütig, unterordnend, dienend. Eine dritte Kultur ist warmherzig, freundlich. Und die vierte Kultur ist lässig, langsam, abwartend. Und jeder muss sich dann seine Kultur eindenken und dann muss man sich gegenseitig besuchen. Und dann erlebt man, wie auf einmal manches aufeinander prallt und man identifiziert sich ja mit seiner Kultur, die man gerade spielt, und auf einmal merkt man, wie Dinge überhaupt nicht funktionieren und wie Dinge komplett schief gehen und wie man auf einmal von den Kopf gestoßen wird, wie man auf einmal Gefühle entwickelt und wie auf einmal Probleme entstehen. Also dieses Spiel ist augenöffnend, was man erlebt. Wir haben immer wieder erlebt, dass auch die Geschwister dort vor Ort, auch die Prediger, der Vorsteher, auf einmal eine ganz neue Sicht bekommen haben, ja, und gesagt haben, das müssen wir überall mit unseren Gemeinden auch machen, in anderen Gemeinden. Dieses Spiel wollen wir auf Deutsch übersetzen. Wir werden es demnächst mal in Leonberg mal machen. Freut euch schon drauf. Aber auch innerhalb einer Kultur sind Menschen unterschiedlich. Zum Beispiel, während eines Vortrags zeigen die Deutschen in Namibia ihr Interesse am Vortrag anders als die Schwarzen. Das ist einfach so. Und Pastor Marcelo Barms, der mit mir mit war, und der Nicole, wir waren zu dritt unterwegs, als ich dann gepredigt habe, den Deutschen, da waren 8 Deutsche denn da, hat er hinterher zu mir gesagt, also, wenn ich jetzt gepredigt hätte an deiner Stelle, ich hätte nach 5 Minuten gedacht, die haben kein Interesse und die wollen nichts von mir wissen und die sind negativ zu mir eingestellt. Da habe ich ihm nur gesagt, hier, und dann hat er gesagt, woher weißt du, dass die Interesse haben? Habe ich ihm so 2, 3, 4 Punkte aufgeführt. Ich kenne ja die Deutschen, ich bin ja Deutscher. habe gesagt, an den und den Punkten weiß ich, habe ich gesehen, dass sie Interesse haben. Auch wenn sie es nicht so gezeigt haben, wie du das gewohnt bist. Zum Beispiel, wenn jemand, vor allem bei den Männern ist es so, wenn sie nach dem Vortrag dir die Hand ein bisschen fester drücken als vor dem Vortrag, dann ist es ein Zeichen, dass es ihnen gefallen hat. Und Pastor Barnes hat dann gesagt, also als sie mir die Hand so fest gedrückt haben, hatte ich gedacht, die wollen mir wehtun. Und die mögen mich nicht. Ja, weil ich ein Schwarzer bin. Deswegen hat das als Ablehnung empfunden. Und da habe ich gedacht, nein, das war Wertschätzung. Und da hat er gesagt, na ja, gut, da bin ich bereit, auch Schmerzen zu ertragen, wenn sie die Hand so fest gedrückt haben, wenn das ein Zeichen von Zustimmung und von Wertschätzung war. Also, aber so, allein dieser kleine Punkt. Man kann etwas, wenn man die Kultur nicht kennt, etwas genau ein Gegensatz definieren und auf einmal denkt man, das ist, ja, die mögen mich nicht, die wollen mich nicht. Und dabei ist es genau andersrum. Es ist gut, wenn man sich mit den Kulturen der anderen beschäftigt, das kennenlernt. Und es ist auch in Namibia am einfachsten für die Deutschen zu erreichen. Deswegen war es so wichtig, dass ich als Deutscher hingegangen bin. Ja. Und dass wir auch in Zukunft, wir haben Pläne für Namibia, dass wir auch schauen, wie können wir eventuell sogar einen Bibelarbeiter dort, der vielleicht längere Zeit dort ist, einen Deutschen, der dort arbeitet. Der kann viel schneller die Deutschen erreichen, als wenn das jemand Schwarzer dort tun müsste oder würde. Ja. Deswegen, Gott hilft, Gott öffnet Türen. Gott hat auch uns Türen geöffnet. Deswegen der letzte Punkt. Wie können wir es auf uns übertragen? Auch wir haben in Deutschland viele Kulturen. Auch in Leonberg. Allein schon, es gibt Unterschied zwischen den Schuldkulturen und Schamkulturen. Können wir jetzt eine halbe Stunde darüber reden. Man muss verstehen, warum andere Kulturen, die Schamkulturen sind, anders reagieren als Schuldkultur. Ganz kurz, zwei Sätze. Schuldkultur meint, wir in Deutschland haben eine Schuldkultur. Wenn was passiert, ein Autounfall, die erste Frage ist, wer ist schuld? Und wenn das geklärt ist, ist die zweite Frage, der schuld ist, muss bezahlen. Fertig. Und wenn es bezahlt ist, ist alles in Ordnung. Ich habe mein Geld bekommen, der andere war schuld, er hat mir bezahlt, ist in Ordnung, ist fertig. Das ist die Schuldkultur. Die Schamkultur, wenn die Schuld bezahlt ist, ist noch lange nicht fertig. Das Problem von Fehlern, von Fehlverhalten ist eine Frage der Ehre, der Achtung. Und ist oftmals so, wenn in muslimischen Familien, wenn die Tochter irgendwie etwas tut, weltlich, westlich sich anpasst, westlichen Freund hat, dann ist der Bruder oder der Vater gerufen, die Ehre der Familie zu retten, indem er eingreift. Die Ehre muss wiederhergestellt werden. Schamkultur. Ja. Von daher sind ganz andere Hintergründe. Gerade die osteuropäischen, teilweise auch türkischen Kulturen sind Schamkulturen. Und deswegen sind manchmal die Reaktionen, wie der andere reagiert auf manche Dinge, anders als wir es in Deutschland gewohnt sind. Das ist wichtig zu verstehen. Wir haben auch innerhalb Deutschlands verschiedene Kulturen. Also Westdeutschland und Ostdeutschland sind verschiedene Kulturen. In der DDR damals sind die Menschen anders gedanklich aufgewachsen. Auch Norddeutschland und Süddeutschland sind verschieden. Ich bin Hamburger, ich komme aus Norddeutschland. Und ich merke, dass in Baden-Württemberg bei den Schwaben das nicht so ist wie in Norddeutschland. Aber ich spare mir jetzt die Einzelheiten. Aber ich fühle mich wohl hier im Süddeutschland. Ja. Aber daran sieht man, dass nicht nur eine Kultur gleich ist, sondern es ist verschieden. Wir haben in Deutschland Russlanddeutsche, wir haben Sudetendeutsche, wir haben Ostpreußen, wir haben Gastarbeiter aus der Türkei, aus osteuropäischen Ländern. Wir haben viele Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Mittleren Osten, meistens Moslems. Wir haben ukrainische Flüchtlinge. Wir haben so viele verschiedene Kulturen hier und auch in unserer Gemeinde. Als ich in Mannheim Prediger war, hatten wir mal gezählt, wir hatten Gemeindeglieder aus 28 verschiedenen Nationen. Und wir haben uns gefragt, wie können wir überhaupt miteinander auskommen? Mit 28, und das waren von überall, von Jamaika, von Mittelamerika, von Südamerika, von Russland, von überall auf der Welt, von Asien. Und wir haben dann Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, okay, es ging einigermaßen gut, natürlich. Aber wir haben gesagt, wir wollen es noch besser machen. Wir haben Länderkulturabende veranstaltet. Einmal im Monat, mittwochs abends, konnte eine Gruppe, die aus einem Gebiet kam, zum Beispiel Südamerika oder Brasilien oder Jamaika, haben einen Abend gestaltet. Und der Abend bedeutet, sie haben ein Essen gemacht, so wie es in dem Land üblich ist. Und wenn sie mal alleine es nicht geschafft haben, haben sie andere Landsleute gefragt, die keine Adventisten waren, die ihnen geholfen haben. Und dann waren sie gleich mit dabei. Und dann haben sie auch die Art und Weise, wie man das isst, so gemacht, wie es in ihrem Land üblich ist. Sie haben Trachten angezogen, wie in ihrem Land üblich oder besonders ist. Und dann haben sie ihr Land vorgestellt mit PowerPoint-Präsentationen, mit irgendwelchen Gegenständen. Wir haben zum Beispiel die Schweiz dargestellt, meine Frau und ich. Ja. Und dann haben wir ein Schweizer Lied mit ihnen gesungen, ja, und ein Schweizer Quiz mit ihnen gemacht über schweizerdeutsche Begriffe. Das ist dann schon, also dass man einfach die Kultur kennenlernt. Oder als dann Geschwister von Kirgisien ihr Land vorgestellt haben, haben sie dann gesagt, bei uns sitzt man auf dem Boden. Man isst den Reis und isst man mit den Fingern. Und dann muss man mit den Fingern essen. Ja. Also man muss sich halt einfach mal das kennenlernen. Und wenn man die Kultur kennenlernt und der andere erzählt von dem, wie es bei ihm zu Hause zugegangen ist und wie die Kultur ist und was man macht, und dann lernt man den anderen kennen. Und wenn man kommt, dann hat man eine Wertschätzung. Allein das Wissen wollen hilft, die andere Kultur kennenzulernen. Und derjenige, der seine Kultur vorstellt, fühlt sich damit angenommen und merkt, die anderen wollen wissen, wie ich denke und wo ich herkomme und was es bedeutet. Und das hat sehr geholfen, dass man sich versteht, dass man mehr miteinander zurechtkommt. Auch in Leonberg haben wir verschiedene Kulturen. Von Eritrea, von Griechenland, von Bulgarien, von Rumänien, von Tschechien, vom ehemaligen Jugoslawien. Wir haben, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, wir haben verschiedene. Und wir haben aber auch einige Geschwister, die auch in ihren Kulturen aktiv missionieren. Die Yeshi ist sehr aktiv unter den eritreischen Menschen in Deutschland. Und sie kann diese eritreischen Mitbürger viel besser erreichen, als ich das könnte oder als wir das können. Und das ist gut, dass sie das macht. Genauso auch Sabas und Jota sind auch sehr aktiv in der Griechenlandmission. Und sie sind Griechen. Und sie können die Griechen besser erreichen, als wir das können. Oder auch der Mümin, der ist sehr aktiv in der Mission für Bulgarien und für bulgarische Mitbürger. Er kann sie besser erreichen, als wir das können. Er kann die Brücken schlagen. Deswegen ist es gut, dass man auch hier das einsetzt, Menschen aus der eigenen Kultur zu erreichen. Aber immer ist es wichtig, wenn wir kulturübergreifend missionieren, wie Jesus das zu tun, mit Liebe, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen, Feingefühl und auch, wo es geht, an die andere Kultur anzupassen. Ein Zitat zum Schluss von Ellen White, Testimonies to Ministers, 213. Die Menschen jedes Landes haben ihre eigenen spezifischen, unverwechselbaren Merkmale. Und es ist notwendig, klug zu sein, um zu wissen, wie man sich an die spezifischen Vorstellungen der Menschen anpasst und so die Wahrheit, die ihnen gut tut, einzuführen. Das Zitat sollten wir uns zu Herzen nehmen. Ich lese es nochmal, weil es so wichtig ist. So als Abschluss unserer Predigt, als Zusammenfassung. Die Menschen jedes Landes haben ihre eigenen spezifischen, unverwechselbaren Merkmale, Kultur. Und es ist notwendig, klug zu sein, um zu wissen, wie man sich an die spezifischen Vorstellungen der Menschen anpasst und so die Wahrheit, die ihnen gut tut, einzuführen. Wir passen uns nicht an, einfach so, sondern um die Wahrheit ihnen mitzuteilen. Aber dazu ist die Anpassung wichtig. Und Gott gebe uns das Herz dafür, dass wir unsere Komfortzone auch mal verlassen, dass wir die Liebe zu den Menschen haben, dass Gott Türen öffnet, kulturübergreifend, auch in Deutschland, auch in Leonberg. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Hab Dank, dass du deinen Erlösungsplan für alle Menschen auf dieser Welt erdacht und ausgeführt hast. Dass du, Jesus, für alle Menschen gestorben bist. Dass jeder gerufen ist. Und Herr, es gibt noch so viele Menschen, die noch nichts von dir gehört haben. Auch Menschen, die hier bei uns leben oder Menschen irgendwo auf der Welt, auch in Namibia, die deutsche Bevölkerung. Es gibt viele, die noch nichts von dir wissen. O Herr, ich bitte dich, dass du Türen öffnest. Herr, lass uns so, wie du, Herr Jesus, gehandelt hast, auch handeln und leben. Schenke uns Liebe ins Herz zu unseren Mitmenschen. Schenke uns Einfühlungsvermögen, auch in andere Kulturen, uns einzudenken und dort auch Menschen zu erreichen. Wir bitten dich, dass du uns helfen möchtest, auch in unserer Gemeinde mit den verschiedenen Kulturen gut auszukommen, Verständnis zu haben füreinander und gemeinsam an deinem Werk zu stehen. Herr, du hast gesagt, wenn das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wurde, zum Zeugnis für alle Völker, dass dann das Ende kommt. Und Herr, darauf warten wir und darum bitten wir, dass du es tust, dass du den Heiligen Geist ausgießt, dass du uns dazu benutzen möchtest, dass alle Menschen von dir hören, dass du bald kommen kannst, Herr Jesus. Schenke uns dazu deinen Segen und deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.